Gelingt der Verkauf an einen Investor oder sind die Öfen im wahrsten Wortsinne bald aus? Diese Frage stellt sich derzeit für die mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hüttenwerke Grupp Mannesmann in Duisburg. Hier geht es also in den nächsten Wochen um alles. Der Grund? ThyssenKrupp will das Werk loswerden, auf die eine oder auf die andere Art. Es gibt deswegen dort ziemlich großen Frust.
Diese Unklarheit macht alle Menschen kaputt. Ne? Die Leute, die halt Kredit aufgenommen haben, die wissen nicht, wie lange das jetzt geht. Junge Leute machen natürlich mehr Gedanken, ältere vielleicht sind die glücklich vielleicht, ne? Einerseits, weil die früher vielleicht Rente gehen können.
Ich habe schlechte Gefühle, die hatte ich aber im Vorfeld auch schon. Und ich befürchte, dass das jetzt über die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich noch produziert wird, aber dann wird das endgültige Aus für HKM kommen.
Das waren Stimmen von HKM-Mitarbeitern am Werk. Zuletzt hat sich die Situation noch einmal zugespitzt. Der einzige interessierte Investor ist abgesprungen und nun sucht vor allem die IG Metall nach einer Lösung, um möglichst viele Jobs zu erhalten. Auch ein Staatseinstieg wurde schon ins Spiel gebracht. Doch wie realistisch ist eine Rettung noch? Darüber wollen wir heute sprechen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 8.
Hier im Studio sitzt heute wie immer bei mir mein geschätzter Kollege Ulf Meinke, Wirtschaftsredakteur der WAZ und ThyssenKrupp-Experte. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Ich bin Oliver Hollenstein, Wirtschaftsjournalist und ebenfalls Redakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bevor wir zu HKM kommen, lass uns doch mal kurz über das Interview mit ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez sprechen, das wir in der vergangenen Woche hier im Podcast geführt haben. Ich war ja etwas amüsiert und musste etwas lachen über eine Schlagzeile bei den österreichischen Kollegen von Die Presse. Dort hieß es nämlich in einem Artikel auf dem Online-Portal fast 150% Kursgewinn seit September und nun schiebt ein Podcast diese Stahlaktie an.
Ja, das war wirklich verrückt und hat uns auch ein bisschen überrascht. Nach unserem Podcast haben wir natürlich auch gesehen, wie die Reaktion an der Börse war und da haben wir festgestellt, ThyssenKrupp hat mal eben mehrere 100 Millionen Euro an Wert gewonnen, weil die Investoren plötzlich wie wild Aktien gekauft haben. Ja, allein an dem Tag, nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht haben, hat die Aktie um mehr als 10% gewonnen. Und das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung.
Wobei wir natürlich jetzt sagen müssen, das hat jetzt mal gar nichts mit unserer Leistung oder unserem Job als Journalisten zu tun, sondern damit, dass Lopez das Gespräch mit uns genutzt hat, um eine Ankündigung zu machen, nämlich den baldigen Börsengang der Marinesparte, der noch im Jahr 2025 erfolgen soll.
Genau, wir haben die Nachricht dann ein Stück weit natürlich rausgeschält aus dem Podcast und auch platziert, damit man es auch wahrnimmt. Und ja, im Börsenfernsehen würde man sagen, das hat die Fantasie vieler Anleger beflügelt. ThyssenKrupp war ja zuletzt ziemlich schlecht bewertet am Kapitalmarkt, an der Börse. Und jetzt hat Lopez angekündigt, dass er die sehr gut laufende U-Boot-Sparte noch in diesem Jahr ausgliedern will und dafür auch eine außerordentliche Hauptversammlung vorbereitet, also eine Hauptversammlung außer der Reihe, die auch dann überraschend kommt. Und diese Marineaktien, kann man so salopp sagen, die bekommen die ThyssenKrupp-Anleger einfach geschenkt. Das wird ins Depot gebucht, sofern die Hauptversammlung diesen Plänen zustimmt. Und das gibt der ganzen Aktie, dem Unternehmen an der Börse Auftrieb, weil Rüstungsgeschäft läuft im Moment sehr gut. Wir sehen das ja bei Rheinmetall. Die Menschen erwarten, dass in dem Bereich viele Investitionen erfolgen werden und damit auch viele Aufträge für ThyssenKrupp kommen.
Ja, das ist die unsichere Weltlage, die wir ja jeden Tag beobachten, gerade die natürlich Ängste schürt bei vielen in der Bevölkerung, aber gleichzeitig, und wir wollen das gar nicht bewerten, den Rüstungsaktien am Ende und Rüstungskonzernen einen echten Aufschwung beschert. Das waren nicht die einzigen Reaktionen, die unser Interview ausgelöst hat. Kurz vor der Aufzeichnung ist hier etwas gelandet, von dem wusste ich gar nicht, dass es sowas noch gibt, aber es gibt es offensichtlich in Gewerkschaftskreisen noch ein Flugblatt von der IG Metall bei HKM und auch da äußern die sich zu unserem Interview.
Ja, denn Herr Lopez hat ja auch ein bisschen was zum Thema HKM gesagt, da gibt es ja die Hoffnung, dass ein Investor einsteigen wird, aber diese Hoffnung hat sich erstmal zerschlagen. Bei der Arbeitnehmerseite gibt es jetzt die Sorge, dass nun sich eine Erzählung durchsetzt und die lautet, der Investor ist abgesprungen und der Investor trägt die Schuld für die Schließung von HKM. Bei den Arbeitnehmern wird aber auch darauf hingewiesen, am Ende ist es schon auch eine Managemententscheidung, ob HKM dicht gemacht wird.
Also die Arbeitnehmerseite betont, wenn HKM schließt, dann ist Lopez schuld.
Auf den Punkt finde ich, kann man es bringen. Und die Arbeitnehmerseite hat die Sorge um die Menschen, die bei HKM arbeiten. Das sind ja immerhin mehr als 3000.
Und da deuteln Sie auch ein bisschen an der Aussage, die Lopez bei uns gemacht hat.
Ja, denn Herr Lopez hat ja gesagt, dass er glaubt, dass es sehr schwierig werde, dann die Menschen, die womöglich den Job bei HKM verlieren, dann ja zu ThyssenKrupp Steel zu transferieren, dass die dann da arbeiten. Das ist noch eine leise Hoffnung. Natürlich sollte es zu einer Schließung kommen. Und deshalb ist man gerade an diesem Punkt sehr sensibel auf Arbeitnehmerseite.
Darüber sprechen wir im Detail nochmal später in dieser Folge, denn heute soll es ja um HKM gehen. Du hast es schon gesagt, nirgendwo im ThyssenKrupp-Reich steht die Situation so spitz auf Knopf wie hier bei HKM. Die Ansage ist ja auch sehr klar. Entweder es gelingt ein Verkauf oder das Werk wird dicht gemacht.
Ja, das ist eine Perspektive, die vielen Beschäftigten sicherlich auch Angst macht. Diese Entscheidung ist letztlich vorbereitet worden unter dem Stahlvorstand ja von Bernhard Osburg, ThyssenKrupp Stahlvorstand, der ja mittlerweile abgelöst worden ist von Dennis Grimm und anderen Managern. Ich sage das nur, damit man merkt, da ist ein gewisser Vorlauf und das spielt jetzt auch immer noch eine Rolle. Ich habe extra nochmal ins Archiv geschaut, schon am 9. August vergangenen Jahres, also 2024, da hat ThyssenKrupp Steel ein Statement des damaligen Steel-Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel verschickt und da stand drin, der Vorstand habe seine Pläne zu einer Trennung von HKM vorgestellt. Und die Idee, ja, der Plan ist, wenn ein Verkaufsszenario nicht umsetzbar sei, so wörtlich, solle eine einvernehmliche Close-Lösung erfolgen. Ja, das ist einfach eine Schließung.
Warum will ThyssenKrupp HKM loswerden?
Das Hauptargument ist, es gibt zu viel Stahl auf dem Markt in Deutschland. Also das nennt sich dann immer technisch Überkapazitäten, wenn Industriemenschen miteinander sprechen. Deshalb will ThyssenKrupp ja das Stahlgeschäft auch verkleinern. Der Stahlvorstand von ThyssenKrupp, jetzt unter Osburgs Nachfolger Grimm, hat dazu ja dann Ende 2024 angekündigt, die eigenen Produktionskapazitäten von jährlich 11,5 Millionen auf ein Zielniveau von 8,7 bis 9 Millionen Tonnen senken zu wollen. Und dabei ist ein ganz wichtiges Element die Trennung von HKM. Wenn man es mal unhöflich formuliert, kann man sagen, um die Schrumpfziele von ThyssenKrupp zu erreichen, muss HKM weg aus Managementsicht. Und in dem Stahlplan von ThyssenKrupp steht ziemlich klar, entweder es findet sich ein Käufer von HKM oder das Werk soll geschlossen werden. Für die Beschäftigten ist das natürlich heftig.
Sehr heftig. Bevor wir zu den Details kommen, fangen wir auch hier erstmal von vorne an. Was ist denn HKM eigentlich?
HKM ist, das wird gelegentlich im Schatten der großen ThyssenKrupp-Werke übersehen, ist eines der größten Hüttenwerke Deutschlands. Also da gibt es zwei Hochöfen, eine Kokerei, ein Gaskraftwerk, jede Menge weiterer Großanlagen, Hafenanschluss und das alles steht im Duisburger Süden. Und mit einer Kapazität von 4 Millionen Tonnen im Jahr steht HKM für etwas mehr als 10% der gesamten Stahlproduktion in Deutschland, also eine ganze Menge.
Vielleicht ist spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, die schon alle Folgen gehört haben. HKM ist das Nachfolgewerk des Krupp-Werks in Rheinhausen, über das wir sehr intensiv in Folge 4 gesprochen haben, richtig?
Gewissermaßen, ja. Krupp und Mannesmann, die haben ja im Jahr 1987 beschlossen, in der damaligen Krise ihre Stahlwerke in Duisburg zu fusionieren. Und die beiden Werke im Duisburger Süden lagen eben direkt gegenüber an den unterschiedlichen Rheinufern, Rheinhausen auf der einen Seite, Huckingen auf der anderen. Und beide Werke waren nicht ausgelastet. Dann hat man den Plan gemacht, nur ein Werk kann bleiben. Rheinhausen wurde 1993 geschlossen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der vorhergehenden Folgen. Am alten Mannesmann-Standort in Huckingen entstand dann HKM. Und viele Beschäftigte aus Rheinhausen sind jetzt eben da beschäftigt.
Damals gehörte HKM zur Hälfte Krupp, zur Hälfte Mannesmann und das Besondere war, die waren auch die einzigen Kunden von HKM. Wie ist denn das heute?
Ja, da sprichst du eine Besonderheit von HKM an, auch den großen Unterschied zum ThyssenKrupp Steelwerk, was sich ja auch in Duisburg befindet, im Norden. Das Unternehmen HKM war immer die verlängerte Werkbank ihrer Eigentümer, die sich zusammengetan haben, um für ihre Stahlverarbeitungswerke, Vorprodukte nennt man das dann immer, gemeinsam herzustellen. Also Brammen beispielsweise, die dann weiterverarbeitet wurden, diese riesigen Stahlplatten. Und diese Idee man hat da so einen Haus- und Hoflieferant, die ist bis heute geblieben.
Also HKM ist der Haus- und Hoflieferant, wie du es ausdrückst, für seine Eigentümer und ist eigentlich gar nicht am freien Markt tätig, Stand heute. Wem gehört denn heute HKM?
HKM gehört der ThyssenKrupp Stahlsparte, also ThyssenKrupp Steel, und die haben die Hälfte, 50%, also 30% hält der niedersächsische Stahlkonzern Salzgitter und 20% liegen beim französischen Konzern Vallourec, das ist ein Hersteller von Stahlrohren.
Und die sind immer noch die wichtigsten Kunden auch heute?
Die sind die wichtigsten Kunden und ja letztlich auch die einzigen Kunden. Es gibt dazu auch ganz klar festgeschriebene Verträge mit Abnahmemengen und in einem dieser sogenannten Kooperations- und Lieferverträge steht dann, wer wie viel bekommt, nämlich ThyssenKrupp Steel. 60% der Produktion von HKM, Salzgitter und Vallourec teilen sich eben die restlichen rund 40% auf. HKM hat ja diese Rolle des Zuliefererbetriebs für diese drei Konzerne und das ist natürlich Segen und Fluch zugleich.
Was passiert dann mit dem HKM-Material bei ThyssenKrupp, Salzgitter und Vallourec?
Ja, das wird dann quasi in das große Netz eingebracht und viele ThyssenKrupp-Standorte werden damit beliefert. Die hängen also letztlich auch an HKM oder sind zumindest mit HKM verbunden. Deshalb gibt es auch diese Ausstrahleffekte, wenn jetzt auch über HKM gesprochen wird und die Frage, was wäre, wenn HKM nicht mehr da wäre, und das auseinanderzunehmen, ist auch recht schwierig. Also Bochum, Hagen, Hohen Limburg, Standorte im Siegerland, so wurde mir von der IG Metall dargelegt, die bekommen alle Material aus Duisburg von HKM, auch Salzgitterunternehmen wie Europipe, Mannesmann, Groblech in Mülheim. Da gab es und gibt es Material, was verarbeitet wird von HKM. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2, das kennt man ja aus der Diskussion Gaslieferung von Russland, auch die sind mit Material von HKM entstanden. Man sieht einfach, HKM ist sehr stark vernetzt innerhalb der Industrie.
Obwohl die so gut vernetzt sind und so ein wichtiger Zulieferbetrieb sind, wollen die Eigentümer HKM inzwischen gerne loswerden. Warum?
Ein ganz wichtiger Auslöser war das Verhalten des französischen Konzerns Vallourec. Der zieht sich nämlich aus Deutschland zurück und will auch seine HKM-Beteiligung aufgeben. Das plane ich schon länger. Vallourec hat ja auch seine Werke in Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr geschlossen. Das war auch eine große Sache. Mehr als 2500 Arbeitsplätze sind da weggefallen. Ja, gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze in NRW.
Und ein Problem für HKM ist jetzt, Vallourec hat auch seine Verträge zur Abnahme von Stahl gekündigt.
Ganz genau. Auch das ist festgelegt in diesem Kooperations- und Liefervertrag. Der ist gekündigt worden schon vor einiger Zeit, hat aber eine lange Kündigungsfrist und deshalb läuft er dann Ende Dezember 2028 aus. Und damit ist für HKM natürlich eine große Gefahr verbunden, denn nur wenn eine Hütte ausgelastet ist, ist sie auch profitabel. Das ist ziemlich gnadenlos und deshalb ist die Lage für HKM auch so brenzlig.
Wir haben jetzt gehört, es gibt drei Eigentümer. Vallourec hat ein bisschen das Interesse verloren. ThyssenKrupp zweifelt auch, da haben wir schon drüber gesprochen. Wie steht denn Salzgitter zu HKM?
Ich nehme das so ein bisschen als ein Schwarzer-Peter-Spiel wahr. Alle zeigen auf den anderen und sagen, geh du voran, ja, was machst du denn? Und ist am Ende dann auch ein großes Pokerspiel. Ich erinnere mich an die Jahresbilanz von Salzgitter 2024. Da habe ich natürlich auch nach HKM gefragt und Salzgitter-Chef Gunnar Gröbler hat gesagt, ja, Hauptanteilseigner an der HKM ist ThyssenKrupp Steel und als solcher sei ThyssenKrupp Steel auch aufgefordert, hier in die Führungsrolle zu gehen, was die Zukunftsfähigkeit von HKM angeht. Niemand möchte ja jetzt dann verkünden, wir machen das Werk dicht. Ne? Das ist keine Botschaft, die ein Manager gerne sagt.
Die Logik von ThyssenKrupp ist jetzt, man will, salopp gesagt, lieber das eigene Werk auslasten als das der Tochter. Wir haben ja in der vorletzten Folge sehr intensiv über den Weg zum grünen Stahl gesprochen. Wie ist HKM da aufgestellt?
HKM hat ähnliche Probleme oder Herausforderungen, wie es so schön dann immer heißt. Da drängt auch die Zeit. Ich habe ja gesagt, es gibt da zwei Hochöfen. Wir erinnern uns, in Duisburg gibt es insgesamt 6. 4 Hochöfen stehen bei ThyssenKrupp Steel im Norden und 2 hat HKM. Ja, und auch da tickt die Uhr, denn diese Hochöfen, die müssen laufen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr. Diese Hochöfen dürfen niemals kalt werden und können natürlich auch nur eine bestimmte Zeit an Jahren laufen. Experten sprechen da ja von der Ofenreise und am Ende so einer Reise muss dann der ganze Ofen modernisiert werden, wenn er weiter laufen soll. Unter anderem müssen da die 2 Meter dicken feuerfesten Mauern im Innern die da in so einem Ofen sind, erneuert werden. Neuzustellung ist da das Stichwort unter den Stahlmenschen. Und das muss halt irgendwann auch bei HKM gemacht werden. Das lässt sich nicht immer. Da gibt es jetzt keine offiziellen Zahlen, aber mir hat mal jemand gesagt, voraussichtlich kann der eine Hochofen noch bis ins Jahr 2028 laufen. Das ist in industriellen Maßstäben nicht mehr weit weg. Und der zweite Ofen, der hat vielleicht noch eine Perspektive bis 2032 oder 33. Und dann muss Ersatz her. Genauer gesagt, dieser Umstieg, der muss ja schon viele Jahre vorher organisiert werden. Eigentlich muss der jetzt organisiert werden. Denn neue Anlagen müssen ja noch gebaut werden, weil man will ja eigentlich nicht mehr die Hochöfen weiterlaufen lassen, weil die ja so CO2-intensiv sind. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen.
Genau, in der Folge 6, da haben wir auch drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, einen Hochofen mit grüner Technologie zu ersetzen. Es gibt da, erinnern sich vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die das alles schon mitbekommen haben, die relativ teuren Direktreduktionsanlagen, die Wasserstoff brauchen, oder die Lichtbogenöfen, die dann allerdings auch viel Strom benötigen und im Wesentlichen nur Schrott verarbeiten können. Auf welche Technologie setzt HKM?
Ja, zunächst mal war auch bei HKM der Plan, wir machen so im Duisburger Norden, wir stellen da so eine Art Kopie von Thyssen hin, hat mir mal jemand gesagt. Das wäre dann halt das Prinzip Direktreduktionsanlage, kurz DRI-Anlage gewesen, als Hochofen-Nachfolgetechnologie. Dazu wäre dann halt das ganze Drumherum auch notwendig gewesen, eine Wasserstoffanbindung, Pipelines für Wasserstoff. Ja, sprich eine milliardenschwere Investition, die größte in der Geschichte des Standorts HKM im Duisburger Süden überhaupt.
Du sagst, wäre gewesen, das klingt für mich nach Konjunktiv. Es klingt also so, als käme es dazu nicht mehr.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal jemand übers Gelände geführt und gesagt, ja, hier kommt dann das hin und da kommt das hin. Also das war schon sehr konkret auch, aber obwohl es schon so konkret war, scheint das alles vom Tisch zu sein, weil zu teuer, zu komplex und die Frage, haben wir genug Wasserstoff, stellt sich. Stattdessen setzt man jetzt auf das Konzept Elektrolichtbogenofen als Ersatz der Hochöfen. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen in der Folge 6, die du erwähnt hast. In diesen Öfen könnte dann zugekauftes Roheisen und Stahlschrott geschmolzen werden und damit könnte dann das ersetzt werden, was jetzt die Hochöfen machen.
Aber auch das würde sehr viel Geld kosten. Da sind wir wieder bei dem Kernpunkt, auch bei der Frage, warum braucht dieser Laden so dringend einen Investor? Denn ThyssenKrupp, das haben wir auch schon gehört, hat er eigentlich nicht mal das Geld, um sein eigenes Werk auf Stand zu bringen, geschweige denn das HKM-Werk.
Genau, selbst wenn man jetzt die Anlagen laufen lassen würde und man hätte in der Jetztzeit Geld verdient, dann heißt das nicht, dass man auch in Zukunft mit den Anlagen Geld verdient, denn dafür muss investiert werden. Angeblich sollen diese beiden Öfen zusammen, also diese Elektrolichtbogenöfen zusammen rund 1,4 Milliarden Euro kosten, das ist mit Sicherheit eine Schätzzahl, nicht bestätigt. Das Signal ist, es geht einfach um viel Geld, es sind Investitionen notwendig. Wenn diese Investitionen nicht kommen würden, perspektivisch halt irgendwann im Duisburger Süden bei HKM die Lichter ausgehen.
Die schlechte Nachricht ist, wir haben es eben schon gesagt, sie ist vor wenigen Tagen gekommen. Es gab einen Investor, der bei dem es lange so aussah, als würde er Geld mitbringen und hätte ein Interesse am der Zukunft dieses Standorts. Jetzt will der Investor nicht.
Genau, das ist erstmal ein harter Schlag gewesen für die Beschäftigten, als sie das gehört haben. Da sind viele Menschen, glaube ich, auch bei der EG Metall sehr nervös geworden. Die Situation war ja schon vorher nicht gut. Es gab nur diesen einen Interessenten, zumindest ist nur dieser eine Interessent bekannt geworden. Sonst wünscht man sich ja auch als verkaufendes Unternehmen immer so eine Art Bieterwettkampf, damit man vielleicht auch das Beste rausholen kann oder den einen gegen den anderen ausspielen kann, darf man ja durchaus so deutlich sagen. Aber so ein Bieterwettkampf, der war da gar nicht. Es war eine Hoffnung, die sich gesetzt hat in einen potenziellen Investor und der ist jetzt auch weg.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, hat im September 2024 mal über den HKM-Verkauf geschrieben, alte Dreckschleuder zu verkaufen. Wir müssen es jetzt mal so hart formulieren. Wer hatte denn bitte Interesse an einem Stahlwerk, das, so haben wir es gerade ja analysiert, hohen Investitionsbedarf hat und dem absehbar einer der größten Kunden wegbricht?
alte Dreckschleuder würden wahrscheinlich die Beschäftigten mit aller Schärfe zurückweisen, aber es ist vielleicht auch manchmal ganz gut, den Spiegel von außen vorgehalten zu bekommen. Interesse hatte ein Unternehmen, eine Beteiligungsgesellschaft namens CE Capital Partners, kurz CEC. Ja, und die waren wohl auch relativ weit schon, ne?
Beteiligungsgesellschaft, da könnte man im ersten Moment denken, Heuschrecke, wie der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering mal gesagt hat, also Private Equity Investoren, die marode Firmen zu Spottpreisen kaufen, dann irgendwie zu Geld machen.
Ja, die würden wahrscheinlich sagen, das geht um Wertsteigerung, aber klar ist, die gehen rein und wollen auch wieder aussteigen und mit Gewinn wieder aussteigen, also das ist ja dann dieses Prinzip. Natürlich ist auch industrielle Kenntnis erforderlich und da gab es auch Menschen im Hintergrund, die für CEC gearbeitet haben, die das eingespeist haben. CEC wollte HKM unabhängig von den bisherigen Eigentümern neu aufstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ja darüber gesprochen, diese Lieferverträge, also das wäre dann alles weg gewesen und man musste was Neues entwickeln, was Neues bauen. Und die Frage ist, geht das auch eigenständig als eigenständiges Hüttenwerk, das Bram selbst produziert und dann an die verarbeitenden Stahlwerke verkauft? Das wäre einmalig in Deutschland. Bislang produzieren die Konzerne ihre Bram selbst und verarbeiten die dann in den Stahlwerken weiter. Und die Idee von CEC war, wir machen das und verkaufen das dann unabhängig auf dem Markt in Deutschland und Europa.
Interessant fand ich, dass die IG Metall zwischenzeitlich sehr positiv gestimmt war bei diesem Konzept und da könnte man annehmen, du hast es auch gesagt, CEC hatte auch Ahnung vom Stahl. Hattest du den Eindruck auch?
Ja, zumindest hat CEC schon einmal erfolgreich in stahlnahe Aktivitäten investiert und quasi hier bei uns vor der eigenen Haustür im Jahr 2021 haben die mal die Friedrich Wilhelms Hütte in Mülheim gekauft und wieder auf Kurs gebracht, das kann man schon so sagen. Aber ziemlich schnell, nämlich ein Jahr später, dann die Mehrheit an der Friedrich Wilhelms Hütte dann aber auch wieder abgegeben und zwar an den Rüstungskonzern Krauss-Maffei-Wegmann. Und seitdem wird in Mülheim an der Ruhr Panzerstahl gegossen. Und ja, mein Eindruck ist, CEC hat gezielt die Nähe zu den Arbeitnehmervertretern gesucht mit Karl-Heinz Blessing. Mancher, der sich in der Industrie gut auskennt, hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Das ist ja ein erfahrener deutscher Stahlmanager. Der war da auch mit an Bord. Blessing war mal Chef der Dillinger Hütte im Saarland von Saarstahl. Er war auch mal Personalvorstand bei VW und in früheren Jahren auch federführend an einer Stelle bei der SPD und der IG Metall auch. Also man merkt da, man hatte Leute bei CEC auch, die nah an der IG Metall dran sind.
Trotzdem ist CEC jetzt ausgestiegen, hat kein Interesse mehr. Woran ist die Sache gescheitert?
Knut Giesler, der Chef der IG Metall in NRW, der ja auch Vizeaufsichtsratschef bei ThyssenKrupp Steel ist, der hat das ziemlich klar gesagt, es ist am Geld gescheitert. Die Investorengesellschaft habe letztlich kein überzeugendes Finanzkonzept vorlegen können, sagt Giesler. Und CEC Capital sollte gar nicht so viel Geld mitbringen. Klar, das geht immer natürlich um Millionen-Größenordnung, aber nach Darstellung der IG Metall sei es letztlich an rund 200 Millionen Euro gescheitert, die man nicht vorweisen konnte oder für die man keine Finanzierung vorweisen konnte. Und damit sei dann halt eine rote Linie überschritten worden. Salopp hat jemand von der IG Metall gesagt, Thomas Hai, der die IG Metall im Aufsichtsrat von HKM vertritt. Kapitalgeber heißen schließlich Kapitalgeber, weil sie Kapital geben.
Das klingt sehr logisch. Lass es mich mal zusammenfassen. Also der Investor hatte eigentlich ein Konzept und wäre eigentlich konjunktiv gar keine schlechte Lösung für HKM gewesen. Aber nicht einmal der war bereit, Geld in das marode Werk zu stecken.
Ja, und man kann vielleicht sogar so weit gehen. Es gab auch ein bisschen die Sorge, dass es da so einen Mitnahmeeffekt gibt, weil man davon ausgeht, ThyssenKrupp, Steel, Salzgitter, die müssen vielleicht auch noch was reinschießen ins Werk. Und wenn man dann quasi so ein Werk einfach geschenkt bekommt, dieses Risiko wollte man nicht eingehen. Es muss schon klar sein, dass es da weitergeht.
Bis vor wenigen Tagen hieß es aus der IG Metall noch, der Investor habe ein schlüssiges industrielles Konzept für den Standort vorgelegt. Das ist schon spannend, oder? Dass die IG Metall da so positiv eigentlich vorher war.
Ja, ich glaube, die IG Metall sieht, das Risiko der Schließung ist einfach beträchtlich. Aus IG Metall-Sicht ist ja immer die Frage, was bringt den Beschäftigten die größte Sicherheit? Und Naja, man hatte einfach die Hoffnung, dass es irgendwie da weitergeht, auch selbst wenn es mit Einschnitten verbunden ist, weil die IG Metall wäre sogar bereit, da Einschnitte ja mitzutragen, denn das Konzept hätte auch eine deutliche Verschlankung an dem Standort vorgesehen, weil ganz klar ist, wenn man es künftig da ohne die Hochöfen weiter betreibt, dieses Werk, dann heißt das, es sind weniger Menschen da aktiv. Die Hochöfen würden nicht mehr gebraucht. Die Kokerei wäre wohl auch geschlossen worden, weil man dann gesagt hat, man kauft Material am Weltmarkt zu. Und trotzdem wäre die IG Metall bereit gewesen, das zu akzeptieren, obwohl es bestimmt so oder so personelle Einschnitte geben würde.
All das zeigt jetzt die bittere Botschaft für die Beschäftigten bei HKM. Die Situation ist relativ schlecht. So ehrlich muss man das, glaube ich, sagen. Was passiert nun als nächstes?
Ja, erstaunlich ist, die IG Metall hat gesagt, wir suchen weiter nach Investoren.
Und wer ist dann wir in diesem Fall? Also die IG Metall oder das Unternehmen?
Ja, ich habe schon so verstanden, als dass die das schon auch selber übernehmen wollen und nicht das Management. Normalerweise würde man ja denken, das Management soll jetzt mal gucken, ob da nicht ein Investor da ist.
Aus ThyssenKrupp-Sicht, aus Management-Sicht wäre ja jetzt auch die fiese Interpretation oder die fiese Strategie, es gibt Überkapazitäten im Markt, es gibt viel zu viel Stahl in Deutschland und die Konkurrenz aus China ist auch günstiger. Mittelfristig ist es für uns als ThyssenKrupp-Stil eigentlich besser, wenn HKM ganz vom Markt verschwindet, weil dann ist auch die Überkapazität nicht mehr da.
Den Managern sollte man aber auch sagen, auch eine Abwicklung eines Unternehmens kostet erstmal ziemlich viel Geld.
Bevor wir zu diesem Worst Case der Abwicklung kommen, lass uns vielleicht einmal noch optimistisch bleiben. Wenn jetzt ein neuer Investor gesucht wird, braucht er ja betriebswirtschaftlich ein Konzept. Wir haben gehört schon, die IG Metall war da relativ optimistisch. Was hatte der Investor denn jetzt konkret vor? Und wäre das vielleicht auch ein Konzept für einen neuen Investor, nachdem die IG Metall ja jetzt offensichtlich sucht?
Also ich versuche mal die Logik des Investors zu erklären, auch wenn der Investor sich öffentlich eigentlich nie geäußert hat, aber es wird ja dann quasi das Konzept auch transportiert, unter anderem auch über die Arbeitnehmervertreter. Die Idee war, dass im Grunde Stahlbedarf in Europa ist, weil wir die Situation haben durch den Krieg von Russland gegen die Ukraine und damit bestimmte Werke ausgefallen sind. Also es ist viel mehr Stahl, so wurde mir das dann erzählt, aus Russland und der Ukraine nach Europa gebracht und da ist jetzt quasi eine Lücke, in die HKM gehen kann. Es ist ja ansonsten ein Markt, der sehr stark geprägt ist durch Stahl aus China insbesondere. Da kommt viel an Importen nach Europa. Und die Frage ist ja, kann Deutschland, können deutsche Werke quasi da noch konkurrieren? Oder haben wir eh schon zu viel Stahl? Das Argument auch der IG Metall ist, es gibt einen Markt für Stahl von HKM und deshalb hat HKM eine realistische Chance, weiter zu bestehen am Markt. Es geht ja letztlich auch um eine ganz praktische Frage, wenn Stahl aus China geliefert wird, ist immer die Frage, ist der gut genug und kommt der pünktlich an? Und da ist natürlich auch ein gewisser bürokratischer Aufwand, eine lange Logistikkette direkt vor der Haustür zu verkaufen und zu wissen, HKM hat bewiesen, die können gute Produkte produzieren und sind in der Lage, das zu machen. Das hat natürlich auch riesige Vorteile.
Das Argument haben wir so ähnlich in der vergangenen Woche auch von Lopez gehört. Der hat gesagt, Stahl ist ein lokaler Markt. Ein wesentlicher Teil der Kunden von ThyssenKrupp Steel kommt aus einem Umkreis von eigentlich wenigen 100 Kilometern.
Ja, und die Frage ist halt, kann HKM diesen Markt sinnvoll bedienen? Und da hat HKM schon ein bestimmtes Profil aus der Tradition heraus. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wer da so beliefert worden ist von HKM. Und das ist im Wesentlichen Grobblech und das sind auch ganz viel diese Röhren, anders formuliert Pipelines. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja eine Pipeline-Infrastruktur beispielsweise aufgebaut werden könnte, da ist durchaus ja Musik drin in diesem Markt. Und Grobblech, das sind so Sachen wie Maschinenbau, Brücken, Betonstahl, aber eben auch Rüstungsindustrie, also sprich Panzer. Und Grobblech hat ThyssenKrupp im Norden eigentlich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also man hat auch ein großes Grobblechwerk geschlossen, das habe ich ja schon mal gesagt. Also da ist durchaus auch, sind Bereiche, die HKM bedient, die halt der Norden mit den ThyssenKrupp-Werken der Duisburger Norden halt nicht so bedient.
Schauen wir nochmal auf einen möglichen neuen Investor. Welche Fragen stellen sich für den jetzt, wenn der auf HKM schaut?
Im Grunde lässt sich das alles ja auch mit einem Hauskauf vergleichen, den wir so als Privatmenschen vielleicht mal gemacht haben. Da ist ein potenzieller Käufer, der guckt, ist der Keller trocken, hält das Dach, gibt es Renovierungsbedarf? Und so weit ist man eigentlich schon gekommen, auch mit dem bisherigen Investor. Aber dann geht es um die Frage, wo kommt das Geld her? Habe ich eine Finanzierung? Und an dieser Stelle gab es eben den Knacks.
Also man weiß im Prinzip, wo das Dach kaputt ist und wo der Keller renoviert werden muss. Aber man sieht auch, es ist richtig teuer und deswegen ist Geld echt ein Megathema.
Genau, um halt die Perspektive darzustellen, um zu zeigen, es geht weiter. Und das ist bei HKM dann insbesondere, wenn man jetzt mal in dem Hauskaufbild bleibt, die Energieversorgung. Also im Haus wäre das jetzt Wärme, warmes Wasser, Heizung und so weiter. Aber bei HKM ist es letztlich die Frage, die Hochöfen und was kommt nach den Hochöfen, weil die sind Auslaufmodelle, mit denen wird es auf Dauer nicht weitergehen.
Wie groß sind deine Hoffnungen auf einen neuen Investor noch?
Das ist eine gute Frage. Bei ThyssenKrupp gibt es ja oft die Situation, dass sich erst nach so einer Eskalation richtig was bewegt. Und ich habe so den Eindruck, so eine Eskalation steht da bei HKM bevor, weil wir vor dieser Entscheidung stehen. Geht da noch was oder kommt die Schließung? Die IG Metall sagt ja, es fehlen 200 Millionen Euro. Und gemessen an der Gesamtdimension ist es eigentlich nicht viel. Und ja, wir sind jetzt wieder an einer Stelle, die es schon häufiger gab im Stahlsektor. Alle taktieren.
Und die Frage ist, kriegen wir wieder ThyssenKrupp-Drama oder kommt es dieses Mal zu einer guten Lösung? Als Lösung wurde auch ein Staatseinstieg diskutiert und konkret vorgeschlagen. Hältst du das für realistisch bei HKM?
Ja, wir erinnern uns natürlich an die Äußerungen der Politiker, die wir auch in einer vorhergehenden Folge gehört haben. Friedrich Merz hat ja auch sich durchaus dieses Hintertürchen offen gelassen. Wir haben bald eine neue Bundesregierung und mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass so eine Fragestellung auch da diskutiert wird. Es ist zumindest auffällig gewesen, wie schnell auch, nachdem klar war, dieser Investor, über den jetzt gesprochen wurde, ist abgesprungen, wie schnell da auch dann sofort die Chefin der NRW, SPD, Sarah Philipp, reagiert hat und gesagt hat, sollte der Investorenprozess bei HKM ins Stocken geraten, muss auch hier die Option eines temporären Staatseinstiegs auf den Tisch, damit das Unternehmen neues Kapital erhält, also dieses Wording temporärer Staatseinstieg, also auf Zeit, also zwischenzeitlich, das ist ein Wording, was halt Friedrich Merz auch benutzt.
Mit Bärbel Baas haben wir ja auch jemanden, der gerade für höhere Weihen in der SPD diskutiert.
Ja, ich finde Bärbel Baas im Zusammenhang mit HKM eine sehr spannende Personalie, weil sie im Aufsichtsrat auch ist von HKM, also ganz nah dran ist. Sie ist in einem Unternehmensgremium und das schon seit vielen Jahren. Und der Wahlkreis von Frau Baas ist auch da, wo das HKM-Werk steht. Also wir sehen einfach auch, die Bundespolitik ist nah dran.
Ulf, lass uns nun das Szenario diskutieren, das sich hier natürlich keiner wünscht. Das ist das Worst-Case-Szenario. Du hast es schon gesagt, findet sich kein Investor, will ThyssenKrupp den Laden dicht machen. Was passiert dann mit den gut 3000 Mitarbeitern?
Das ist eine sehr entscheidende Frage. Der Plan Verkauf oder Schließung, das haben wir ja gesagt, wurde schon frühzeitig verkündet und ja ausgerechnet von Sigmar Gabriel, noch Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp Steel im Sommer 2024. Und da ging es dann auch schon um die Frage, was wird aus den Leuten? Gabriel hat seinerzeit sinngemäß klargestellt, wir lassen niemanden, wie man es im Ruhrgebiet so schön sagt, ins Bergfreie fallen. Also derzeit gibt es ja bei HKM einen Haustarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2025 ausschließt. Also das ist keine lange Perspektive. Aber Gabriels Position war da, die Menschen, die würden doch gebraucht angesichts von Fachkräftemangel auch an anderer Stelle. Also gebraucht letztlich auch bei ThyssenKrupp Steel.
Also die würden, anders gesagt, also innerhalb von ThyssenKrupp eine neue Stelle bekommen.
So könnte man ihn verstehen. Das ist dann ja mal ein bisschen offener formuliert, weil dazu gibt es ja jetzt noch keine Verträge. Aber das ist jetzt halt genau dieser Knackpunkt auch mit Blick auf die Äußerung von Herrn Lopez bei uns im Podcast.
Ja, hören wir mal rein, was er uns da letzte Woche gesagt hat.
Ich glaube, dass die Möglichkeiten aufgrund der Maßnahmen, die Sie haben ja beschrieben, welche Maßnahmen da zumindest im Groben gekennzeichnet wurden. Einzelfälle kann man natürlich nie ausschließen, aber vom Grundsatz her wird das schwierig.
Das heißt Transfergesellschaft oder Arbeitsamt?
Das heißt in erster Linie auch hier wieder ein sehr intensiver Dialog mit den Arbeitnehmervertretern und dann die Suche nach den geeigneten Lösungen.
Im Kern ist diese Aussage, es wird relativ schwer, die Mitarbeiter alle bei ThyssenKrupp Steel unterzubringen.
Genau, und auch diesen Punkt, den greift ja auch das Flugblatt der IG Metall nochmal auf, was wir am Anfang erwähnt haben. Die sagen da, wir erwarten, dass die Vorstände der Anteilseigner die Worte von Lopez klarstellen und dass da halt auch den Menschen gezeigt wird, wir lassen euch hier nicht fallen. Es wird schwer, weil wir ja sehen, auch im Duisburger Norden sollen ja massiv Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir erinnern uns daran, der Vorstand hat ja angekündigt, insgesamt 11.000 Arbeitsplätze abbauen oder outsourcen zu wollen. Und diese Logik, die es in den vergangenen Jahrzehnten immer gab, wenn irgendwo ein Werk geschlossen wird, sei es Rheinhausen, sei es Werk in Hattingen oder Dortmund, und man findet dann vielleicht auch noch Ersatzarbeitsplätze in Duisburg, so einfach ist das jetzt nicht mehr.
Du hast gerade von diesen 11.000 Arbeitsplätzen gesprochen, die abgebaut oder outgesourced werden sollen. Zählen da diese etwas mehr als 3.000 Arbeitsplätze von HKM eigentlich schon dazu?
Anteilig gerechnet ja. Also letztlich sagt man, ThyssenKrupp hat die Verantwortung für die Hälfte dieser Beschäftigten. Da sieht man auch nochmal wieder, dass dieses Pokerspiel dann auch der anderen ist, weil es dann vielleicht auch darum geht, wer wie viel Geld in die Hand nehmen muss, der beteiligten Konzerne Salzgitter und Vallourec, damit es da gute Lösungen für die Betroffenen gibt. Das ThyssenKrupp-Management hat gesagt, 5.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden und 6.000 ausgegliedert werden. Da sind wir jetzt wieder auf der ThyssenKrupp-Stil-Ebene. Insgesamt muss man sagen, da sind noch Unschärfen drin. Und da laufen ja auch gerade die Verhandlungen mit der IG Metall. Nebenbei bemerkt, bei den Zahlen eingerechnet ist übrigens auch schon der Verkauf eines Stahlwerks in Indien. Da waren 500 Beschäftigte. Der Deal ist ja schon im Januar 2025 abgeschlossen worden. Man merkt, es geht um ganz viele Arbeitsplätze und eigentlich bräuchte man eine große Lösung und auch einen gemeinsamen Weg mit der IG Metall.
Wir können das nochmal zusammenfassen. Für die HKM-Beschäftigten ist es ja alles, ja, muss ich so sagen, eine brutale Zitterpartie.
Absolut. Das ist auch bei den Kundgebungen ja zu spüren gewesen in den vergangenen Monaten. Da ging es nicht nur um ThyssenKrupp, sondern immer auch ganz besonders um HKM. Lass uns doch nochmal reinhören, was HKM-Betriebsratschef Marco Gasse dazu gesagt hat.
Bei der HKM reden wir vom zweitgrößten Hüttenbetrieb Deutschlands. Einen solchen Standort gibt man nicht leichtfertig auf. Für uns ist klar, es darf keine betriebsbedingten Kündigungen geben und wir brauchen eine Perspektive für die Zukunft, die grüne Transformation. Wir wollen mit aller Macht vermeiden, dass uns das Schicksal von Rheinhausen ereilt.
Ja, da ist sie wieder, die Erinnerung an Rheinhausen, über die wir in der vierten Folge sehr ausführlich gesprochen haben. Was sind denn jetzt ganz konkret die nächsten Schritte, was HKM angeht?
Ja, die IG Metall hat gesagt, okay, da ist der eine Investor abgesprungen, aber das heißt nicht, der Ofen ist hier aus, sondern sie hat noch die Hoffnung, dass man Menschen findet, die das Geld mitbringen. Die Argumentation ist, es gibt ein industrielles Konzept, es gibt einen Markt. Es muss nun jetzt auch jemand bereit sein, zu investieren und das Geld mitzubringen. Und die IG Metall hat gesagt, sie ist in Kontakt mit potenziellen Investoren, führt Gespräche. Ich persönlich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Und ich drücke den Beschäftigten wirklich die Daumen, dass es klappt.
Wir sehen also, viele Fragen sind immer noch offen. Es wird sich in den nächsten Wochen viel tun in die eine oder andere Richtung. In der nächsten Folge wollen wir dann einmal einen Schritt zurückgehen und unseren Blick etwas weiten. ThyssenKrupp, das ist ja nicht nur Stahl. Wir fragen uns also, was bleibt eigentlich von ThyssenKrupp? Was wird diesen Konzern in Zukunft ausmachen? Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine Folge mehr.
Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet natürlich auch zu ThyssenKrupp und HKM von mir und meinen Wirtschaftskollegen finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Und auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker.
Besonderer Dank an Reporter Fabian Baschista für die Umfragetöne in dieser Folge.